Als Grundlage der Predigt hören wir auf Gottes Wort aus Johannes 19, die Verse 25 bis 37. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle: Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Du bist würdig, Herr Jesus Christus, in so unvorstellbarer Art und Weise, dass wir es gar nicht begreifen können, und wir sind es nicht. Wir stehen vor dir als Gemeinde hier und wo wir gerade sind und sind eigentlich nicht würdig, zu dir zu kommen. Und ich danke dir für das unglaubliche Vorrecht, diese Liebe, die du bewiesen hast, als wir noch Sünder waren, dass du dich hingegeben hast, dass du es vollbracht hast, dass du den Weg zum Vater wieder erkämpft hast und dass du uns Anteil gegeben hast an deiner Würde, sodass wir jetzt in deinem Blut, in deinem Opfer und indem, dass wir mit dir verbunden sind, würdig sind, vor dich zu treten und einfach so mit dir zu reden, mit dem König über alle Könige. Wir preisen dich ganz, ganz herzlich da dafür und bitten dich, dass du an diesem Morgen auch durch die Predigt von Andreas und durch diesen ganzen Tag uns das wieder tiefer ins Herz schreibst, wie groß du bist, wie tief deine Liebe ist, wie unglaublich dieses Opfer war, dieser Berg von Schuld und Not dieser ganzen Welt, die du getragen hast an diesem Kreuz. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe. Und danke, dass du dadurch eine weltweite Gemeinde erkauft hast und wir Teil davon sein dürfen. Und wir beten auch für unsere Brüder und Schwestern in allen Ländern dieser Erde, auch in diesem Land. Schenk Segen an diesen Ostertagen, gib du Gnade, so viele hören dein Wort, die es nicht so oft hören, bitte öffne du Herzen und Türen, sei du auch bei denjenigen, die in ganz anderen Umständen sind, unsere Geschwister, die so verfolgt sind, die so viel äußere Not haben, lass sie gerade an diesem Tag ermutigt werden, indem sie sehen, welchen Weg du gegangen bist und dass wir die gleiche Gesinnung in uns haben sollen, und ermutige sie, auf dich zu sehen. Schenk auch, dass Verfolger umkehren, dass Umstände gelindert werden, aber vor allem, dass du im Zentrum der Herzen bleibst. Wir beten für unser Land, für alle, die hier Verantwortung tragen. Auch sie bitte ich dich, dass über alle Osterfeierlichkeiten und über all das, was doch irgendwo noch traditionell auftaucht, dass du Wege findest zu den Herzen, dass du Leute zu dir ziehst und Menschen in Verantwortung rufst, auch die dir nachfolgen und diejenigen, die Verantwortung tragen in unserem Land, segnest. Herr, wir danken dir für dein Volk Israel und wir segnen es in deinem Namen. Wir preisen dich dafür, dass einige Geschwister, die dich schon ganz erkennen durften, jetzt auch in der nächsten Woche kommen. Segne du das, halt du deine Hand bei der ganzen Lahö-Teens-Konferenz und auch über dem Ankommen hier. Und ich danke dir für unsere Kinder in den verschiedenen Gruppen. Es ist so schön, wie viele Kinder hier sind, dein Wort hören, wie viele Mitarbeiter sich investieren. Segne du sowohl Mitarbeiter als auch Kinder und lass uns alle miteinander an diesem guten Freitag, an diesem Tag, wo wir deiner Liebe so stark begegnen und uns die so vor Augen malen dürfen, lass uns an diesem Tag alle zusammen tiefer zu dir und in die Beziehung zu dir wachsen und mehr dich sehen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Das steht da einfach. Das steht einfach da. Tatsächlich, der steht einfach da beim Kreuz. Das war ja so nicht zu erwarten. Wenn man Matthäus, wenn man Markus, wenn man Lukas liest, war das nicht zu erwarten. Da war zwar die Rede von den Frauen, aber von irgendwelchen Jüngern hören wir da nichts? Wir haben die Formulierung, dass in der Ferne seine Bekannten, was auch immer das heißen mag, gestanden sind. Aber wenn Johannes uns das nicht erzählen würde, dann wüssten wir das nicht. Der steht einfach da. Er steht da mit dieser wunderschönen Beschreibung der Jünger, den Jesus lieb hatte. Da ist er. Gestern Abend haben wir gesehen, wie er da lag, bei Tisch lag, Donnerstagabend. Jetzt steht er einfach da. Viermal, so haben wir gesagt, viermal zeigt er sich in seinem Evangelium, eben am Gründonnerstag, am Ostersonntag, in der Zeit nach Ostern und eben auch tatsächlich am Karfreitag, dieser Jünger. Und das überrascht. Es überrascht, dass er sich jetzt da einzeichnet und es überrascht, dass er sich jetzt hier an dieser Stelle diesen Namen gibt. Er hätte sich ganz anders vorstellen können. Ganz anders. Denn das muss uns bewusst sein, das muss uns klar sein, dass der Mann, dieser Apostel, dass der hier dieses Evangelium uns geschrieben hat, dass zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, war er die absolute Nummer eins. Das war die Zeit, in der Petrus und Paulus schon lange in der Ewigkeit waren. Das war die Zeit des Abklingens der apostolischen Ära. Aber einer war noch da. Der eine, der den Jesus lieb hatte, der alte Johannes, der war noch da. Er war der Mann, der wie kein anderer für die apostolische Tradition stand. Er war der wie kein anderer für die unmittelbare Jesusnähe stand. Er war der wie kein anderer, der in der Gemeinde Jesu eine riesengroße Reputation hatte. Er hätte sich mit allen möglichen Namen vorstellen können, mit allen möglichen Namen und alle möglichen Namen lässt er zur Seite und gibt sich diesen ganz besonderen, wunderschönen Namen, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das wollte er. Das wollte er. Das war für ihn ganz eindeutig das absolut Allerwichtigste. Das war seine intimste, innerste, zentralste Glaubenserfahrung. Dass er ein ganz normaler Mensch, dass er vom lebendigen Gott, von Jesus Christus, persönlich geliebt wurde. Und dass es nicht nur ein einmaliger Vorgang war, nicht nur eine nette Episode, nicht eine gute Erfahrung, die man irgendwo mit in einem Moment seines Daseins abbucht, sondern dass das Grundlegende, alles Ändernde, für Ewigkeit Geltende ist. Ich bin der von Jesus Geliebte. Das war's. Und deswegen gibt sich dieser Mann mit all dem, was sonst in ihm war, mit ganz großer Überzeugung diesen Namen, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Es gilt, was wir gestern Abend gesagt haben, es ist erwünschter, von Jesus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. Es ist erwünschter, von Jesus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. Das ist es. Wenn man Johannes sieht, wenn man Johannes wahrnimmt, wenn man Johannes erkennt, dann begreift man, das ist für ihn das Zentrale. Ich bin der Liebe persönlich begegnet und Jesus hat mir seine Liebe geschenkt und diese Liebe hat kein Ende und das ist mein Leben. Ich bin von Jesus geliebt. Diese tiefste, innerste Beziehung, das war's. Das würden ja ganz viele von uns sofort auch sagen. Und doch rutschen wir manches Mal in die blöden Namensschilder zurück. In diese kleinen Etiketten, in diese Beschreibungen, wer wir sind, was wir alles getan haben, wie bedeutungsvoll wir sind. Manchmal kriege ich das Gruseln, wenn ich christliche Programme lese. Wer da alles auftritt, gewaltig. Und Johannes, der wirklich gewaltig war, sagt, ich bin der von Jesus Geliebte. Fertig. Dann rutschen wir in die alten Schilder zurück. Und sobald wir in die alten Schilder zurückrutschen, in die alten Etiketten, dann wird's richtig anstrengend. Schwestern und Brüder, wird's richtig anstrengend. Dann haben wir wieder was zu leisten. Dann müssen wir auch wieder was sein. Dann müssen wir aber auch was bieten, bitteschön. Und dann fangen wir an, was zu bieten. Was haben Sie denn zu bieten? Was ist denn das, was wir so vor uns hertragen könnten, mal abgesehen von Ihrer säkularen Biografie, die sowieso kein Mensch im christlichen Glauben interessiert? Was haben wir denn innerhalb der Gemeinde Jesu zu bieten? Und dann bieten wir auf, wir bieten unsere Treue auf, wir bieten unsere Rechtmäßigkeit auf, unsere Lehrkorrektheit und was wir alles so vor uns herzutragen haben, unsere Bemühungen, unser im Durchschnitt vorne oder wie auch immer. Oder wir sehen uns eben komplett verzweifelt, weil wir da gar nicht mitbieten können bei denen, die da mitbieten. Vorsicht, Vorsicht, wenn wir wieder zurückrutschen in die alten Namensschilder, in diese Etiketten, in diese Beschreibungen, Bezeichnungen, merken wir, wie bescheuert das ist. Liebe. Geliebt sein. Geliebt sein von Gott. Das macht schön. Das macht einfach schön. Ein Geliebter, der muss sich nicht präsentieren. Ein Geliebter, der muss sich irgendwas vor sich herfahren. Ein Geliebter ist auf der einen Seite ganz schwach. Was hat er denn? Außer dass er sagen kann, übrigens, ich bin geliebt. Und er ist gleichzeitig so stark wie niemand anderes. Geliebt, das bedeutet doch tatsächlich zu begreifen, das zu erfassen, dass diese Liebe Gottes schön macht, richtig schön macht. Sie entpersonalisiert mich nicht. Sie erniedrigt nicht. Sie überhöht auch nicht. Sie macht im guten Sinn selbstbewusst. Sie schafft eine Basis, einen Raum, in dem gelebt werden kann. Merken wir, das ist A und O. Dass sie Jesus, Leute, unter die Seite dieses großen Apostel, dieser Führungsgestalt, dieser Säule, wie er im Galaterbrief genannt wird, diesem Autor wichtigster neutestamentlicher Schriften, diesem Garanten apostolischer Tradition und was sie alles vor ihm sagen konnten, das eigene in die Mitte stellen. Er ist der von Jesus Geliebte. Und plötzlich stehen Sie und ich in derselben Beschreibung wie dieser Mann. Derselben Beschreibung. Wir sind tatsächlich die von Jesus Geliebten. Und jetzt steht er da. Und hat ganz bewusst sich eingezeichnet und uns davon berichtet, dass er an diesem Tag übrigens auch da stand. Die anderen nicht, nein, muss er nicht betonen. Er nimmt sich ja nicht mal in die Aufzählung mit rein der Frauen. Aber so nebenbei erfahren wir, er stand halt auch da. Er, Johannes, stand da, der von Jesus Geliebte. Und wenn wir ihn fragen würden, du von Jesus Geliebte, was gehört denn jetzt zu dir? Was ist denn das, was dich auszeichnet als einer, der von Jesus geliebt ist? Was ist das, was du uns mitgeben möchtest an diesem guten Freitag? Was du uns mitgeben möchtest, was man wissen darf, wenn man eine von Jesus Geliebte ist? Was ist das denn, was du uns da sagen möchtest? Dann sehen wir den Johannes und dann würde er uns zuallererst sagen, Sohn Jesus, von Jesus Geliebter, der hat einen ganz bestimmten Gottesort, den er nicht mehr verlässt. Nämlich, er kennt das Kreuz zum Leben. Er hat einen Gottesort, er kennt das Kreuz zum Leben. Und das ist das Erste, was uns dieser Johannes natürlich mitgibt. Er steht beim Kreuz. Er steht beim Kreuz und das Kreuz ist für ihn natürlich aus der Sicht, die wir heute wahrnehmen, es ist für ihn der allerwichtigste Ort und das allerwichtigste Geschehen. Haben Sie es gemerkt? In der johannäischen Darstellung des Kreuzes geschehen fehlt ganz viel. Es ist relativ leer in Anführungszeichen am Kreuz. Es ist nicht so schrecklich viel los, wie bei Thaddäus, Markus und Lukas, wo irgendwelche verschiedenen Gruppen vorbeimarschieren und ihre Kommentare zu allem geben. Das blendet unser Johannes wirklich komplett aus. Er hat die absolute Fähigkeit der Fokussierung auf das, was ihm wichtig ist. Nur das Exekutionskommando spielt noch eine Rolle. Ansonsten sieht er nur diese Frauen, er sieht das Kreuz und er sieht sich bei diesem Kreuz stehen. Die Kraft der Fokussierung. Gestern Nachmittag wurde ich hier Beispiel durch eine Kraft der Fokussierung bei zwei kleinen Jungs hier aus unserer Gemeinde. Zwei kleine Jungs haben mich gelehrt, was es heißt, fokussiert zu sein. Denn ich kenne ihn gut und er kennt mich auch gut. Und normalerweise bin ich bei ihm gar nicht so unwichtig. Er nimmt mich schon wahr. Aber am gestrigen Nachmittag merkte ich stand quasi unmittelbar vor ihm. Aber ich war nicht da. Weil 4-5 Meter ihm gegenüber kam sein Pendant, kein Gegenspieler, Anführungszeichen positiv, auf den er gewartet hatte. Und im Moment war ich weg. Ich war in der Szene nicht da. Ich fand das faszinierend. Ich habe mich dann gedacht, das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte mich jetzt ins Bild werfen. Ja, das wäre die einzige Chance gewesen. Aber ich dachte, muss ich jetzt nicht machen. Ich beobachte dieses faszinierende Spiel, vollkommen aus der Bildebene zu sein. Ich ging vorbei, keine Reaktion. Die beiden zucken, die beiden rübergucken. Ich war überhaupt nicht im Fokus. Johannes kann alles ausblenden, alles weg. Was sieht er denn nur? Er sieht nur diesen Jesus, diese Frauen und sich da stehen. Er steht beim Kreuz. Das ist für ihn ein heiliger, ein wunderschöner, ein faszinierender Ort. Die Liebe Gottes hat diesen Ort hervorgebracht. Das ist seine Botschaft. Die Liebe Gottes hat diesen Ort gestiftet. Wir haben endlich diesen Ort. Und ich, der von Jesus geliebte, werde nie näher diesen Ort verlassen. Ich stehe beim Kreuz, bei diesem ganz bestimmten Gottesort. Seien Sie sich dessen bewusst? Damit nehmen Sie an diesem Freitag eine absolute Minoritätsposition ein. Es ist ja schön, dass wir hier mit einer großen Schar zusammen sein dürfen und unseren Gott ehren können, ihn anbeten dürfen und ihm zusehen dürfen. Alles wahr, aber wir müssen trotzdem realistisch sein. Das ist die absolute Minoritätsposition. Die weitaus meisten Menschen, die zurzeit auf dieser Erde irgendwie rumkrabbeln, interessiert's gar nicht. Das ist gar kein Widerstand oder so. Das ist einfach eine vollkommene, komplette Gleichgültigkeit. Übrigens mehr ist als Widerstand. Eine komplette Gleichgültigkeit. Spielt überhaupt gar keine Rolle, gar keine Relevanz. Ja, es gibt natürlich auch so ein paar, die es noch banal finden oder ärgerlich finden oder es bescheuert finden oder abstoßend finden. Aber eigentlich spielt dieser Ort keine Rolle. Für uns. Für uns ist das der wichtigste Ort überhaupt. Der wichtigste Ort überhaupt, dass es diesen Ort gibt, an dem der lebendige Gott seinen Sohn stellvertretend für die Schuld der gesamten Welt hat sterben lassen. Ein unglaublicher Ort, ein Ort seiner Liebe. 1. Korinther 15,3 gehört zum Grundbekenntnis aller Jesusleute aller Zeiten. Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, schreibt Paulus in der Aufnahme des urchristlichen Bekenntnisses. Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Wir, die an Jesus Christus Glaubenden, haben Vergebung unserer Schuld, unserer Sünden empfangen, in der Annahme des Tuns von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Was für ein Ort! Was für ein Ort! Unglaublich, dass es diesen Ort für uns gibt. Und dass wir da nicht nur notgedrungen und gezwungen stehen, sondern wir stehen ganz freiwillig da. Wir können sogar umgekehrt sagen, wir können sagen mit Petrus, wohin sollen wir denn sonst gehen? Jetzt sagen Sie mal, wohin sollen wir denn sonst gehen als an diesen Ort? Wo finde ich denn das? Nirgendwo in dieser Welt finde ich irgendwo einen auch nur annähernden Ort, in dem eine so unglaublich schöne Liebe mein Leben erreicht wie den Platz beim Kreuz von Golgatha. Nirgendwo. Sie können sich auf die Suche machen. Sie können die Philosophien und die Ideologien und die Weltanschauungen einmarschieren. Sie können die unterschiedlichen Systeme. Sie werden keinen Ort finden, der in irgendeiner Weise vergleichbar ist mit diesem Ort. Nein, ich stehe nicht notgedrungen da. völlig freiwillig, mit ganz großer Freude stehe ich da. Es gibt keine Alternativen mehr. Ich bleibe da. Ich gehöre zu diesem Ort. Karfreitag, das Kreuz, das ist mein Ort. Der von Jesus Geliebte sagt uns das. Ich glaube an Jesus, den Gekreuzigten, zu meinem Leben gehört für alle Zeiten. Für alle Zeiten dieser Ort und dieses Geschehen. Das ist ja für uns so bewegend, dass wenn wir in die Zukunft hineinschauen, wir dürfen an manchen Stellen der Bibel ja auch ein bisschen in die Zukunft hineinschauen, dann haben wir diese wunderbaren Texte im Buch der Offenbarung, Kapitel 4, Kapitel 5 und sehen dort den Thron, Beschreibung des Thrones. Wir sehen die Erhabenheit unseres Gottes, wir sehen seinen Sohn und wir sehen ihn erstaunlicherweise als dieses geschlachtete Lamm. Es bleibt also bis in die Ewigkeit hinein das Markenzeichen, das Wesentliche, das Entscheidende, das mit seiner Person Verbundene, bis in den Himmel hinein, das mit seiner Person Verbundene. Es ist Jesus, mein Herr, er ist der Gekreuzigte dieser Ort. Das ist es. Ich habe dieses Kreuz zum Leben und diesen Gottesort, der gehört zu jedem Geliebten dazu. Das Zweite, was uns ein Johannes natürlich hier sagen würde, ist, es gab eine ganz eigentümliche Szene. Und diese eigentümliche Szene, die berichtet uns logischerweise nur Johannes. Die anderen haben das gar nicht drauf. Diese Szene, wo wir plötzlich die zwei Personen in den Fokus kriegen, die eben da herausgehoben werden. Einerseits eben Maria, die Mutter von Jesus, und auf der anderen Seite eben Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Da stehen sie da. Und die beiden bekommen jetzt noch einmal ganz kurz, ganz klar, ganz eindeutig eine Ansprache von Jesus. Unmittelbar vom Kreuz her eine Ansprache auf Hörweite zum Gekreuzigten stehen, sagt eben hier Jesus zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und seinem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Fortan, so lesen wir, von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Natürlich unendlich viel ist darüber gesagt und gedacht worden. Natürlich in ihren Köpfen und Herzen geht das auch durch. Das ganze Sortiment geht durch. Erstmal rein eben, es ist eine historische Ebene. So war es eben. Das gehört mit zum Karfreitag dazu. Zu den berühmten letzten Worten von Jesus am Kreuz gehört auch dieses Wort zu Maria, dieses Wort zu Johannes, dem Jünger, den Jesus lieb hat. Es ist historisch uns hier mitgeteilt. Erste Ebene. Wunderbar, gut, dass wir es wissen. Und wenn wir nach dem Sinn fragen, ja, natürlich, es schwingt diese Versorgungsebene mit. Ja, selbstverständlich. Wobei diese Versorgungsebene, die ist für uns natürlich nur begrenzt verständlich zu machen, im Sinn von, dass er der Erste war in dieser Familie. Aber es gab ja noch weitere. Und daher wissen wir nicht, was neben der Versorgungsebene noch eine Rolle gespielt hat. Das hat eben jetzt der Johannes da hineinrutscht und nicht die anderen Brüder in Anführungszeichen von Jesus diese Aufgabe der Versorgung der Maria übernommen haben nach dem Sterben von Jesus. Spielt das Verwandtschaftsthema eine Rolle? Alle möglichen Beziehungen, die dann gesagt und gedacht worden sind, dann spielt natürlich die ganze Kirchengeschichte eine ganz wichtige Rolle, denn das war tatsächlich so. Wir haben verschiedene Zeugnisse, dass eben tatsächlich diese Maria mit Johannes weiter unterwegs war in Jerusalem, in Ephesus. Aber vielmehr war doch die theologische Ebene. Denn für uns ist natürlich ganz wichtig, dass im Johannesevangelium diese Maria einmal auftaucht bei der Hochzeit zu Kana, Johannes 2, und zum zweiten Mal hier in Johannes 19. Einmal schon musste sie sagen: Frau, was geht's dich an? Und hier wieder dieses eher eine andere Rolle zuweisende Frau. Denn der da stirbt, das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja nicht irgendeine Sohn-Mutter-Beziehung, wie sie normal gewesen wäre. Sondern hier stirbt ja der lebendige Gottessohn. Aber vielmehr schwingt doch noch mehr mit. Denn was uns hier fasziniert ist, dass es da gar keine Diskussion drüber gibt. Diese Worte, die werden in einer hoheitlichen Weise, man muss jetzt mal vergegenwärtigen, der hängt am Kreuz, in einer hoheitlichen Weise gesprochen. Und unmittelbar umgesetzt. Es kam nicht mehr zur Sprache nach dem Motto, da sprechen wir nach Ostern noch mal drüber, ob das klug ist. Gucken wir mal, ob das sich dann wirklich so ergibt. Sondern das, was da gesprochen wurde am Kreuz, das, was der Sohn zu Maria, das, was der Sohn Gottes zu Johannes gesagt hat, das wurde unmittelbar umgesetzt. Das war eine Tat, die darauf folgte. Und ja, tatsächlich. Und so Johannes, der von Jesus geliebte Jünger, der würde sagen, es gibt nicht nur einen Gottesort, wo ich das Kreuz zum Leben gefunden habe, es gibt auch einen Gottesdienst, wo ich einen Auftrag bekommen habe, den ich zu tun habe. Es gibt einen Gottesdienst, das gehört zu einem von Jesus Geliebten ganz entscheidend dazu. Einen Dienst, den Gott mir gibt, einen Auftrag, den ich zu tun habe. Hier spricht doch nicht irgendwer vom Kreuz. Hier gibt doch nicht irgendein Mensch irgendeine Anweisung oder einen Ratschlag oder eine Bitte oder einen Tipp oder einen Befehl. Hier spricht der lebendige Gott in Jesus. In einer unwahrscheinlichen Autorität spricht er in das Leben der Maria, spricht er in das Leben des Jüngers Johannes hinein und setzt damit seine Worte. Was er sagt, das gilt. Es gilt und wird getan, nicht etwa deswegen, weil es angstauslösend wäre oder weil irgendein despotischer Herrscher mich in seinem Zwang hätte oder weil ich irgendwie erniedrigt werde und nicht anders kann, sondern weil klar ist, mit wem ich es da zu tun habe. Ich habe es mit Gott zu tun. Und wenn Gott spricht, dann ist das zu tun. Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana? Da sagt doch diese Frau diesen Schlüsselsatz, erinnern wir uns? Was er euch sagt, das tut. Fertig. Das ist der schönste Maria-Satz überhaupt. Was er euch sagt, das tut. Indem ich von Jesus geliebt bin, habe ich in Jesus den Ort meiner Rettung bekommen am Kreuz von Golgatha. Und habe ich in Jesus einen Herrn und Gott bekommen, der fortan mein Leben regiert und bestimmt. Der von Jesus Geliebte hat seinen Gottesdienst, seinen Auftrag zum Tun. Millionenfach und abermillionenfach ist an diesem Tag dieser kleine Satz durch den Heiligen Geist unterwegs in seiner Gemeinde. Aber millionenfach erklingt er in den unterschiedlichsten Kulturen, bei Alt und Jung, Männer und Frauen, Arm und Reich, überall erklingt er, was er euch sagt, das tut. Und von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Das ist mein Leben, sagt Johannes. Selbstverständlich ist das mein Leben. Dass jetzt das, was er will, die absolut oberste Stelle hat. Und jetzt schauen Sie sich seine Biografie an. Gut, wenn du meinst, ich soll mitleiden der Gemeinde Jerusalem, dann mache ich das. Gut, wenn du denkst, ich bin besser geeignet bei der Mission in Samaria, dann gehe ich halt nach Samaria. Gut, Herr und Haupt, wenn du meinst, du müsstest da Petrus und Jakobus abziehen, dann bleibe ich halt allein in Jerusalem der Leitung. Gut, wenn du denkst, das geht jetzt nicht mehr, dann ziehe ich jetzt weiter und gehe nach Ephesus. Gut, wenn du denkst, ich sollte jetzt einmal ein Evangelium schreiben, dann schreibe ich ein Evangelium. Wie Briefe sind fällig gut, ich schreibe Briefe. Wie Patmos, also gut, dann halt Patmos. Johannes Offenbarung, gut, dann Johannes Offenbarung. Was er euch sagt, das tut. Na, jetzt nicht nur die großen Stücke, die ich gerade Ihnen genannt habe. Nein, heute steht das als große Schönheit über dem Leben der geliebten Jesu, dass sie einen Gottesdienst haben, dass sie einen Auftrag zum Tun haben, der nicht von irgendwem kommt, sondern von ihm, dem Sohn Gottes, in ihr und in mein kleines Leben hinein. Das ist doch alles entscheidend, wem sie da dienen. Das ist alles Entscheidende, wem sie da dienen. Haben sie irgendwie einen bescheuerten Arbeitgeber, wo sie gerade nicht rauskommen, das müssen sie halt machen. Oder haben sie ihre eigenen Systeme, die sie irgendwie gefangen haben. Das ist doch alles innerweltlicher Kram. Hier sind sie auf einer ganz anderen Ebene. Auf der Ebene des Gottesdienstes, wo der erhöhte Herr heute millionenfach seinen Satz in das Leben seiner Leute hineinrichtet, was er euch sagt, das tut. Ja, tatsächlich, zum Leben eines Geliebten gehört ein Ort, der Gottesort. Das Kreuz, das mir zum Leben gegeben ist. Zum Leben eines Geliebten gehört tatsächlich ein Gottesdienst, nämlich dieser Aufruf zum Tun, der Auftrag zum Tun, der hier gesetzt ist. Und dann, das haben Sie ja beim Bibellesen gemerkt, beim Vorlesen dieses Textes gespürt, macht Johannes etwas, was wir, wenn wir das beschrieben hätten, garantiert nicht gemacht hätten. Das wäre uns gar nicht wichtig gewesen. Wir hätten nur versucht, alle Einzelheiten aufzusaugen und zu versuchen, das wirklich wahrheitsgetreu wieder abzugeben, wenn wir in der Position gewesen wären, wie er da ist. Und hätten das alles aufgelistet, jede Kleinigkeit wäre uns bedeutungsvoll und wichtig gewesen. Und Johannes guckt ganz anders, er guckt ganz anders. Denn er weiß, als ein von Gott Geliebter ist nicht nur der Ort wichtig und dieser Dienst wichtig, sondern es ist noch ein drittes, unendlich wichtig. Nämlich das bezeugende Wort, das Gotteswort ist wichtig. Und deswegen ist die ganze johannäische Szene immer wieder für uns fast störend unterbrochen. Mehrfach, bis zum Schluss, bis in die beiden Schlussverse hinein. Mit dieser immer wiederkehrenden Formulierung, das aber ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Das ist auch übrigens geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Das ist auch geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Jetzt wissen wir es doch. Mach das doch mal weg, Johannes. Nein, sagt Johannes, das mach ich gar nicht weg. Das ist ja gerade das Entscheidende. Schrift ist erfüllt. Und ich bin übrigens Apostel. Ich bin einer vom Epheserbrief, Kapitel 2. Ist er gegründet auf Propheten und Apostel, da Jesus Christus der Eckstein ist. Euer Glaube hat ein Fundament. Euer Glaube sind nicht so ein paar billige Sätzchen, ein paar Überlegungen von ein paar religiös aus dem Ruder gelaufenen. Euer Glaube hat ein Fundament. Und zwar nicht nur das Fundament, was jetzt in der Gegenwart mit dem Apostel Johannes gelebt wird, sondern das Fundament ist das Alte Testament. Die Schrift wird erfüllt in Jesus. Das ist das Entscheidende. Die Schrift wird erfüllt in Jesus. Und deswegen steht uns Johannes da und macht uns deutlich, das ist das Wesentliche, dass ich Gottes Wort habe, dass ich diese Schrift habe. Und diese Schrift habe ich, damit was passiert? Der das gesehen hat, das ist ja er, der hat es bezeugt. Sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Das ist es. Ich kann glauben. Worauf steht mein Glaube? Worauf ruht mein Vertrauen in Christus? Und Johannes, der große Apostel, sagt uns, das ruht auf den erfüllten Worten der Schrift und das ruht auf den noch zu erfüllenden Worten der Schrift. Das ruht auf dem, was geschrieben ist. Darauf ruht dein Glaube. Der von Jesus Geliebte hängt an der Wortoffenbarung. Unmittelbar. Kein Jesus, kein von Jesus Geliebter ohne Wortkontakt zum Liebenden. Geht nicht, Schwestern und Brüder. Jeder von Jesus Geliebte hängt an der Wortoffenbarung, an dem, was er mir sagt, einmal und immer wieder und immer und immer und immer und immer wieder. Auf diese Worte gründe ich mich, an diesen Worten bleibe ich, an diesen Worten hänge ich, von diesen Worten lebe ich, auf diese Worte beziehe ich mich. Es ist die Lebensader, die wir unmittelbar zu ihm haben, dass er mit uns redet. Und ich hänge als Geliebter an den Worten des Liebenden. Ich hänge an seinen Worten. Das sind die Worte von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, mit denen er, der Sohn Gottes, in ihr Leben, in mein Leben hineintritt und die Schrift uns schenkt, damit wir glauben können. Vertrauen können. Denn das haben die Liebenden ja zu tun, die Geliebten zu tun, dass sie vertrauen dem, der sie da liebt. Und das tun sie aufgrund der Worte, die er ihnen sagt. Ach Johannes, und dazu hast du ja das ganz wesentliche Beiträge geleistet. Ja, sagt er, ich bin ja jetzt dieser Zeuge. Und ich habe das zu bezeugen und ich stand ja sogar dabei. Ich habe es ja nicht nur vom Hörensagen oder von 500 Meter Abstand. Ich stand ja dabei, das alles wahrgenommen. Und das, was ich bezeugt habe, das ist wahr. Und ich bekenne es, es ist wahr. Und ich sage es euch, damit ihr glaubt. Und so ist er losgezogen. Und jetzt haben sie das Johannes-Evangelium. Und mit dem arbeitet der Heilige Geist seit 2000 Jahren. Und sie können sich nun mit mir nur ganz bedingt vorstellen, wie viel unendliche Millionen von Menschen Worte aus diesem Evangelium zitiert haben. Stellt einfach nur mal nur ganz kurz vor, allein der Satz, den wir heute Morgen hier als Eingangswort gesagt haben. Ich kann mir die Zahl nicht vorstellen, in der Johannes 3, Vers 16 ins Universum gegangen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, auf wie viele Millionen von Postkarten und unterschiedlichen digitalen Trägern und Welten, in welchem Bereich auch immer, dieses Wort hinausstrahlt. Ein Wort, das Johannes uns geben konnte im Auftrag von Gott, damit wir glauben können. Johannes, das ist gut. Also wenn ich mich jetzt in dich mit hineinversetze, wenn ich quasi, weil du ja keinen Namen nennst, jetzt deine Rolle mal ganz frechmutig übernehmen darf. Nein, nicht mit dem ganzen Etikettenkram, das ist dein Ding. Aber mit dem Grundprinzip, ich bin einer von Jesus, der von Jesus geliebt wird. Dann sagst du mir, das halte fest, als die von Jesus Geliebte. Das halte fest, als der von Jesus Geliebte, dass du einen Gottesort hast. Du hast einen Gottesort. Du hast ein Kreuz zum Leben. Das halte fest, du von Jesus Geliebte, du von Jesus Geliebter. Du hast einen Gottesdienst. Du hast einen Auftrag zum Tun. Über deinem, meinem schlichten kleinen Leben steht dieser Satz: Was er euch sagt, das tut. Das halte fest, du von Jesus Geliebte, du von Jesus Geliebter. Du hast ein Gotteswort. Du hast die Schrift zum Glauben. Du hängst im unmittelbaren Kontakt an den Worten dessen, der dich liebt. So sagt uns der von Jesus Geliebte, so habe ich gelebt. Mit Gottes Ort, mit Gottesdienst und mit Gottes Wort. So hat sich diese Liebe in meinem Leben entfaltet. Und so lebe nicht nur ich, der eine von Jesus Geliebte aus dem Johannesevangelium. So lebt jeder, der von Jesus geliebt ist. Jeder. Sie, du, ich. Danke, Johannes. Danke für Karfreitag. Dass du dich da mal so eben hingestellt hast und uns teilgegeben hast an diesem innersten Geheimnis deines Lebens, geliebt zu sein. Und zu wissen, ich habe einen Ort und ich habe einen Dienst und ich habe ein Wort. Ich lebe, der Geliebte. Sie wissen, dass genau das Paulus ja dann so sagt. Ja? Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, der mich geliebt hat. Und sich selbst für mich dahingegeben, damit ich in dem Leben, das ich lebe, jetzt in dieser Liebe unterwegs sein darf. Guter Freitag. Richtig guter Freitag. Komm, wir beten. Das ist einfach unglaublich. Es bleibt für uns so schwer zu sagen, umfassend auszudrücken. Aber wir genießen es, je länger wir darin leben dürfen, dass wir zu diesen Geliebten von dir gehören dürfen. Das ist unser großes Vorrecht, Herr Jesus. Wir haben sonst Durchschnittliches zu bieten und zu leisten und zu machen und zu tun, aber das ist unsere Marke, das ist unser Kern, das ist unser Herz, dass über unserem Leben dieser Satz stehen darf. Ich bin einer, der von Jesus geliebt ist. Ich bin eine, die von Jesus geliebt ist. Danke dafür. Und jetzt dürfen wir dich anbeten als solche Geliebte und uns ganz bewusst an diesen Ort stellen, diesen wunderbaren Ort, an dem alle unsere Schuld, alle Sünde, alle Gottestrennung, alles Übel, alle Last, alle Not, alles Misstrauen, alle Distanz ein Ende hat. Und deine Vergebung einmal und fortwährend in unser Leben hineingesprochen wird. Wir danken dir für diesen Ort. Und wir danken dir, dass du uns jetzt in deinen Dienst nimmst. Wir danken dir so sehr. Und wir richten uns aus wie auf einen Magneten, du als Eisenspäne. Wir richten uns aus auf dich immer wieder neu, um das zu hören, was er euch sagt, das tut. Auch heute. Und wir danken dir, dass wir auf dem Schatz deiner Worte schöpfen dürfen, immer wieder neu. Dass wir Hörende sein dürfen, die Worte des Liebenden aufnehmen, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Danke, Herr Jesus, dass wir so leben können, mit diesem Ort, mit diesem Dienst, mit diesem Wort. Gepriesen seist du. Wir beten dich an. Und wir beten in dir den Vater an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.